This podcast is brought to you by LMU Munich.
Hallo zusammen. Heute schauen wir uns eine Aufgabe an, in der es um allgemeine Gauss-Integrale geht. Wir kennen ja schon Gauss-Integrale in einer Variable. Die sehen ungefähr so aus. Also ich habe hier einen quadratischen Term im Exponenten und einen linearen Term. Ich könnte natürlich noch eine Konstante plus c haben, aber die könnte ich aus dem Integral herausziehen. Wir wissen schon, wie wir solche Integrale lösen. Da haben wir schon eine Strategie gesehen. Man beginnt mit einer quadratischen Ergänzung und versucht mit ihrer Hilfe, den linearen Term wegzubekommen. Also lasst uns das nochmal kurz anschauen. Wir klammern erstmal den Vorfaktor a aus. Dann stellen wir fest, dass der Mischterm, wenn wir ihn mit Faktor 2 erweitern, die Form wie in einer binomischen Formel annimmt. Und dann können wir ein zusätzliches quadratisches Glied addieren und wieder abziehen und dann die ersten drei Terme hier mit Hilfe der binomischen Formel faktorisieren zu x plus b über 2a ins Quadrat und dieser Term, der neu dazugekommen ist, der bleibt natürlich stehen. Ja, wenn wir das in unser Integral einsetzen, dann nimmt er also diese Form hier an. Den hinteren Term können wir aus dem Integral herausziehen, der ist ja konstant und die Exponentialfunktion lässt sich so faktorisieren. Und dann haben wir hier also ein Gauss-Integral von der Form e hoch minus a mal eine Klammer ins Quadrat. Und jetzt kommt also Teil 2 unserer Strategie. Wir substituieren diese Klammer mit einer neuen Variable x Schlange und nach dieser Substitution haben wir also ein recht einfaches Gauss-Integral, für den wir schon eine fertige Formel kennen, nämlich dieses Integral hier in den neuen Koordinaten x Schlange ist einfach nur Wurzel Pi über a. Das bedeutet, lasst uns nochmal rekapitulieren, unsere Strategie bestand aus zwei Schritten. Schritt Nummer 1 war die quadratische Ergänzung und die hat uns den Exponenten so weit umgeformt, bis wir eine geeignete Substitution erkannt haben. Und nachdem wir die Substitution verwendet hatten, nahm unser Exponent eine Form an, wo das Gauss-Integral leicht auszuführen war. Nun lasst uns anschauen, was wir machen könnten mit Integralen von folgender Form, wo wir also zwei Variablen im Spiel haben. Nämlich im Exponenten können wir Terme haben, die quadratisch in x sind, quadratisch in y oder auch Mischterme von x und y beinhalten. Naja, die erste Idee, die man haben könnte, machen wir es genauso. Wir starten mit einer quadratischen Ergänzung in x und betrachten also die ersten beiden Terme, wo x vorkommt und arbeiten genauso wie vorher. Diesmal wird unser quadratischer Term, den wir ergänzen und wieder abziehen, von y abhängen, weil in unserem Mischterm ein y auftaucht. Aber das macht nichts. Wir machen einfach mal und schauen, was passiert. Und wenn wir also wieder die ersten drei Terme mit Hilfe der binomischen Formel faktorisieren, dann sehen wir, dass bis auf diesen Term, mit dem wir schon wissen, wie wir umgehen, noch weitere zwei Terme stehen bleiben, die beide quadratisch in y sind. Da können wir also y² ausklammern und haben einen Vorfaktor, der nur noch von den Koeffizienten a, b und c abhängt. Ja, und das gibt uns auch wieder einen Hinweis darauf, wie wir geschickt substituieren können. Nämlich, wir sagen, okay, diese Klammer, die wir uns mit Hilfe der quadratischen Ergänzung gebastelt haben, die substituieren wir wieder mit x Schlange und bei y brauchen wir eigentlich nichts zu tun. Diese eine Substitution ist schon ausreichend, um den Mischterm wegzubekommen. Und sobald wir nur noch quadratische Terme haben, können wir das Integral ausführen. Ihr seht aber, nachdem hier zwei Koordinaten im Spiel sind und wir bei der Substitution beide Koordinaten vermischen, müssen wir vorsichtig sein und naja, ihr seht, also eigentlich ist das keine Substitution mehr in dem Sinne, wo wir eine Koordinate durch eine andere ersetzen, sondern es ist eine Koordinatentransformation, wo wir also zwei Koordinaten x und y zu neuen Koordinaten x Schlange und y Schlange transformieren. Also ihr seht, eine Substitution ist nichts anderes wie ein Spezialfall einer Koordinatentransformation, wenn es nur eine Koordinate gibt. Jetzt haben wir aber zwei Koordinaten, also reicht uns eine Substitution nicht aus. Wir müssen eine Koordinatentransformation ausführen. Ja, lasst uns schauen, wie sie genau aussieht. Also x-Schlange soll sein diese Klammer, x plus by über 2a und y-Schlange bleibt einfach y. Und das können wir schreiben in Form einer Matrix mal Vektor-Notation. Und die Koeffizienten für die Matrix lesen wir also ab. Vor x steht eine 1, vor y steht b über 2a in der oberen Komponente. Und vor y steht hier eine 1 und x taucht nicht auf, also haben wir hier eine 0. Und das ist also unsere Transformationsmatrix. Ihr seht, es ist eine lineare Transformation. Ich kann also mit Hilfe einer Matrix diese lineare Abbildung darstellen. Ja, jetzt müssen wir natürlich unser Integrationsmaß anpassen, und zwar mit Hilfe der Jacobi-Determinante. Und die Jacobi-Determinante sieht also so aus. Die alten Koordinaten ohne Schlange werden überführt zu den neuen Koordinaten mit Schlange. Und hier brauche ich also die Jacobi-Determinante del x nach del x Schlange. Also die alten Koordinaten ohne Schlange werden abgeleitet nach den neuen Koordinaten. Wie man das aufstellt, kann man sich sehr leicht aus dem eindimensionalen Fall, also aus der Substitution, merken. Dort ist ja auch dx gleich del x Schlange dx, das ist die Kettenregel. Und was wir hier also bei der Koordinatentransformation haben, ist so etwas wie die Kettenregel für mehrere Variablen, wenn man so möchte. Das heißt, eigentlich bräuchten wir jetzt die alten Koordinaten in Abhängigkeit von den neuen Koordinaten. Was wir aber haben, sind die neuen Koordinaten in Abhängigkeit von den alten Koordinaten. Das macht aber nichts, denn die Matrix von der linearen Transformation ist derart, dass die Determinante dieser Matrix 1 ist. Und wie wir später sehen werden, ist bei linearen Abbildungen die Abbildungsmatrix genau gleich der Jacobi-Matrix. Das bedeutet, die Jacobi-Matrix, die wir hier brauchen, hat Determinante 1, denn die inverse Jacobi-Matrix, die wir aus der inversen Transformation erhalten, hat ebenfalls Determinante 1. Das bedeutet, mit der Jacobi-Determinante müssen wir uns nicht herumschlagen. Das Integrationsmaß bleibt einfach ohne Vorfaktor dastehen. Nun ja, und jetzt können wir also in unser Integral reingehen und in die neuen Koordinaten wechseln. Damit wird also unser Exponent hier einfacher. Wir haben keine Mischterme mehr und können also die beiden Integrale auseinanderziehen, haben also eine Integration über x und eine Integration über y, können beide mit unserer Formel für das Gauß-Integral ausführen und bekommen also dieses Ergebnis. Also auch hier hat uns die quadratische Ergänzung zur richtigen Substitution bzw. Koordinatentransformation geführt. Nun lasst uns schauen, was wir tun können, wenn wir drei Koordinaten haben, x, y und z. Diesmal haben wir also drei quadratische Terme und auch drei Mischterme. Und wie wir vorher gesehen haben, brauchen wir eine quadratische Ergänzung, um einen Mischterm wegzubekommen. Das bedeutet, hier bräuchten wir drei quadratische Ergänzungen, um die drei Mischterme wegzubekommen. Und das wird höchstwahrscheinlich nicht aufgehen. Also wenn wir nicht sehr viel Glück haben, wird das nicht klappen, weil jede quadratische Ergänzung, zum Beispiel in x, wenn ich den Mischterm xy wegbekommen möchte, einen quadratischen Term in y hinterlässt, der dann nicht mehr so einfach wegzubekommen ist. Das heißt, dieser Methode der quadratischen Ergänzung geht hier schon die Puste aus und wir brauchen etwas Neues. Aber das Ziel ist klar, wir müssen irgendeine Koordinatentransformation finden, die die Mischterme verschwinden lässt, sodass wir nur noch die reinen quadratischen Terme haben, sodass wir dann die Gauss-Integration ausführen können. Und jetzt erinnern wir uns an das Thema, das aktuell behandelt wird, Matrizen und ihre Diagonalisierung. Wir haben also die Idee, den Exponenten als eine sogenannte quadratische Form darzustellen. Das Erste, was man da machen muss, ist, man muss die Koeffizienten vor den ganzen Termen ein bisschen systematischer aufschreiben. Und zwar sehen wir, dass jeder quadratische Term sich schreiben lässt als irgendein xi mal irgendein xj. Wenn i gleich j ist, dann haben wir einen quadratischen Term. Wenn i ungleich j ist, haben wir einen Mischterm. Und wir nummerieren die Koeffizienten vor solchen Termen einfach mit den beiden Indizes i und j durch und bekommen so eine Koeffizientenmatrix. Nachdem wir also zwei solcher Indizes haben, weil die Variablen maximal in zweiter Potenz vorkommen, haben wir eine Doppelsumme über diese Indizes und haben hier also eine Matrix mit zwei Indizes als Koeffizientenmatrix. Das können wir also in Matrixnotation schreiben als x transponiert mal die Matrix A mal x. Ja, die Idee, die wir also hier haben können, ist, wir wechseln einfach in die Basis aus Eigenvektoren, also in die Eigenbasis. Und in dieser Eigenbasis wird die Matrix A diagonal. Und nachdem sie diagonal ist, haben wir keine nicht-diagonalen Einträge mehr. Und die nicht-diagonalen Einträge sind ja gerade die Einträge, wo die beiden Indizes ungleich sind. Die entsprechen also hier den Mischtermen. Das heißt, in der Eigenbasis werden wir nur noch quadratische Terme haben. Die Mischterme werden verschwinden. Das bedeutet, wir müssen einen Ansatz machen für die Transformation und sagen wir mal, die Matrix T, die diese Transformation ausführt, und zwar so rum, dass die geschlankten Koordinaten, also die, in denen die Matrix diagonal ist, durch die Matrix T abgebildet werden auf unsere ursprünglichen Koordinaten ohne Schlange, wo die Matrix vielleicht noch nicht diagonal ist. Lasst uns sehen, was dann passiert mit unserem Exponenten aus der Gauss-Integration. Da haben wir also x transponiert mal a mal x und wir ersetzen jetzt also x durch diese neuen Koordinaten, wir substituieren und erhalten also tx Schlange transponiert mal a mal tx Schlange. Und wenn wir diese Klammer hier auflösen, beim Transponieren ändert sich die Reihenfolge. Das bedeutet, wir haben x Schlange transponiert, a t x Schlange. Und das hilft uns erstmal nicht so viel weiter. Aber in einem Fall können wir hier tatsächlich weiterarbeiten, nämlich im Fall, wenn a symmetrisch ist. In diesem Fall lässt sich also die Matrix T, die Transformationsmatrix, orthogonal wählen. Und lasst uns nochmal rekapitulieren, was eine orthogonale Matrix ist. Eine orthogonale Matrix ist eine Matrix, deren Inverse gleich der transponierten ist. In diesem Fall ist also T transponiert mal A mal T gleich T invers mal A mal T. Und das ist ja genau die Transformationsformel für eine Matrix. Das heißt, das transformiert mir, dieses Sandwich aus T's transformiert mir die Matrix A in die neue Basis, also in die geschlankte Basis. Und dort ist die Matrix ja diagonal. Also ich nenne sie D und es ist eine diagonale Matrix, auf deren Diagonale gerade die Eigenwerte der Matrix A stehen. Außerdem, wenn diese Matrix T, die Transformationsmatrix, orthogonal ist, dann ist ihre Determinante plus oder minus 1. Der Betrag ist also 1. Das wird uns auch helfen, wenn wir das Integrationsmaß anpassen. Ja, lasst uns ganz explizit nochmal hinschreiben, was mit dem Exponenten passiert. Wenn wir die Koordinatentransformation draufschmeißen, dann wird ja unser Sandwich hier zur Diagonalmatrix D und dann habe ich also x transponiert dx und wenn ich das in Komponenten ausschreibe, dann kann ich diese Matrix-Vektor-Multiplikation ausführen, habe also meine Lambdas hier an den entsprechenden x-Komponenten und wenn ich jetzt noch den Zeilenvektor, den transponierten, mit dem Spaltenvektor durchmultipliziere, sehe ich tatsächlich, weil die nicht-diagonalen Terme alle 0 waren, habe ich hier nur die quadratischen Terme und das ist genau das, was ich wollte. Ja, die Jacobi-Matrix dieser Transformation ist nichts anderes wie die Transformationsmatrix, denn die Jacobi-Matrix war ja definiert als del x i nach del x Schlange j, also das sind die Komponenten der Jacobi-Matrix und wenn ihr euch diese Transformationsvorschrift anschaut, in Komponentenschreibweise sieht sie so aus, xi gleich tij x Schlange j. Wenn ich dieses xi also nach x Schlange j ableite, bleibt mir genau tij stehen. Und das ist also meine Jacobi-Matrix. Und das bedeutet, dass die Determinante der Jacobi-Matrix im Betrag 1 ist, denn die Matrix T war ja orthogonal. Ja, und wenn wir das alles in unser Integral einsetzen, dann sehen wir, das Integrationsmaß wechselt in die neuen Koordinaten. Die Jacobi-Determinante muss natürlich mit, ist aber E1. Und im Exponenten steht jetzt eine Summe über lauter quadratische Terme. Und solche Gauß-Integrationen kann ich ausführen und bekomme also Wurzel Pi über diesen Vorfaktor Lambda i. Das ist also der i-te Eigenwert. Schließlich kann ich diese Wurzeln noch zusammenziehen, bekomme also im Nenner ein Produkt über die Eigenwerte Lambda 1 mal Lambda 2 bis Lambda n. Und wenn ihr euch die Matrix D anschaut, wie sie aussieht, ist dieses Produkt der Eigenwerte gerade die Determinante dieser Matrix. Das bedeutet, ich habe insgesamt eine Potenz von n dieser Pis unter der Wurzel und das Produkt der Eigenwerte gibt mir die Determinante der Matrix A. Und das ist also das Ergebnis, was ich herausbekommen möchte. Und ihr seht, diese Strategie, über die Transformation in die Eigenbasis zu gehen, ist sehr mächtig. Denn im Gegensatz zur quadratischen Ergänzung muss ich nicht jedes Mal eine geschickte quadratische Ergänzung finden, die mir die Mischterme entfernt, was, wie wir gesehen haben, bei mehr als zwei Variablen sowieso fragwürdig ist, ob das überhaupt klappen kann, sondern wir haben einen sehr algorithmischen Weg. Wir berechnen also die Eigenwerte der Matrix A und sobald wir die haben, haben wir auch das Gauß-Integral schon berechnet. Alternativ können wir auch einfach nur die Determinante der Matrix berechnen, denn die einzelnen Eigenwerte interessieren uns nicht, die ergeben sich ja sowieso zur Determinante der Matrix. Das heißt, das ist ein sehr schönes Resultat, das haben wir natürlich sehr ausführlich nachvollzogen, wie da der Weg dahin ist, aber das Endresultat ist sehr einfach. Das heißt, wenn ihr wisst, was rauskommt, dann könnt ihr bei jedem solchen Integral einfach über die Determinante sofort das Ergebnis der Gauss-Integration bestimmen. Eine Subtilität noch, dieser Schritt hier, an dem wir die Gauss-Integrale tatsächlich ausgeführt haben, setzt voraus, dass diese Vorfaktoren vor den quadratischen Termen, die ja gerade die Eigenwerte sind, echt größer 0 sind. Andernfalls divergiert das Integral. Das bedeutet, unsere Matrix muss positiv definiert sein. Insgesamt muss die Matrix also zwei Eigenschaften erfüllen. Da oben sehen wir es, sie muss symmetrisch sein und sie muss positiv definiert sein. Wie wir gleich sehen werden, die Symmetrieeigenschaft lässt sich immer erreichen, wenn wir eine quadratische Form haben. Die positiv Definiertheit allerdings, die hängt tatsächlich davon ab, was für ein Integral eigentlich vorliegt. Also manchmal haben wir positiv definierte quadratische Formen, manchmal nicht. Und entsprechend lassen sie sich über positiv definierte Matrizen ausdrücken oder nicht. Diese Strategie klappt also nur für positiv definierte quadratische Formen.